Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Ich würde es am liebsten eine halbe Stunde lang nur wiederholen. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Oh, jetzt geht's. Alles. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Keine Ausnahme. Oder doch? Alles ist möglich, dem, der glaubt. Nicht, weil ich etwas habe, sondern weil er es in mir hineingegeben hat und ich es glauben nicht nur kann, sondern glaube, erlebe. Ich möchte heute mit euch etwas teilen. Das ist wie eine Dauerfortsetzung, die wir in den letzten Wochen hier erleben. Gibt es heute hier Menschen unter uns, die entmutigt sind? Die sagen, also, ja, ich glaube auch alles so. Die Bibel ist voll die Wahrheit. Ich glaube alles, was da drin steht. Aber so, ich bin nicht so besonders ermutigt. So, ich lebe mein Leben halt, ne? Plätschert so. Kennt ihr das so, plätschern? Schön, oder? Kennt ihr das? Es gibt etwas, weil seit Monaten beobachte ich etwas in der geistlichen Welt, die mich auch erreicht hat. Und darüber möchte ich gerne sprechen, weil es koppelt an den letzten Wochen an und soll hinweisen auf das, was kommen wird. Wo? In den USA? Nein. Hier. Grundsätzlich geht es dir gut. Also ich glaube, hier gibt es einige Leute, da begrüßt man sich, hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Es geht einem tatsächlich gut. Man hat vielleicht keine Belastungen, keine großen Belastungen. Krankheiten halten sich im Moment auch so einigermaßen. Ist nicht so schlimm. Finanzielle Probleme, naja, Probleme nicht so. Ist alles so im grünen Bereich, ja. In der Familie gibt es auch nicht so gravierende große Schwierigkeiten oder Probleme. Hast auch nicht besonders irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass du sagst, oh, seit Wochen grübel ich darüber nach und das trifft mich, weil ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Hast auch keinen Todesfall in der Familie. Also eigentlich so okay. Und dann stellst du, das Leben ist voll okay. Und dann stellst du nach einer gewissen Zeit fest, du stehst morgens auf und bist voll entmutigt. Es gibt keinen wirklichen Anlass, dass du sagen kannst, das ist gerade geschehen und deswegen geht es mir nicht so gut, sondern eigentlich ist vieles gut. Aber du fragst dich, kennt ihr das? Manchmal fragt man sich, warum mache ich das alles hier? Ich rödel so rum. Warum mache ich das alles? Was bringt mir das in meinem Leben, was ich gerade mache? Was bringt mir das wirklich? Man fühlt sich dann ganz schnell verunsichert oder auch entmutigt, ohne dass man genau sagen kann, warum eigentlich? Warum eigentlich? Und dann ist Folgendes, dann habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich mit Menschen spreche, also ein bisschen mehr so, na, wie geht es dir gut? Und dann redet man über das Wetter. So. Sondern wenn man mehr und tiefer wirklich mit Menschen in Kontakt kommt, dann erlebe ich Menschen, die auch ganz schön entmutigt sind. Nicht selten erlebe ich das und die das ähnlich so empfinden, die fast gleiche Dinge. Und auch sie sagen, woran liegt das? Also ehrlich gesagt, ich kann es nicht so genau sagen. Ich weiß es nicht so genau. Ja, es gibt wohl das Kleine, aber ach, irgendwie ist das alles nicht so berauschend. Wisst ihr was? Und dann habe ich festgestellt, dass es auch in der Gemeinde Jesu gibt. Habt ihr gerade mitgekriegt, wie schön wir bekannt haben, was Gott alles macht? Der reißt Mauern ein in dir, der befreit dich, der schenkt dir ein wunderbares Leben und doch gehst du nach Hause und sagst, das Plätschern und das. Nein, es ist alles so Entmutigung. Es gibt eine Grundstimmung und die spüre ich sehr deutlich, nicht nur hier, sondern bei sehr vielen Christen. Ich erlebe es sogar bei Pastoren. Ich verspüre sogar in unserem Land, und geht mal, versucht mal mit mir mitzugehen, selbst in unserem Land empfinde ich ein flächendeckendes, weit verbreitetes Virus, was unter uns existiert, was immer auf Entmutigung abzielt. Und das attackiert manchmal Bereiche unseres Lebens. Und wenn ich diese Attacken der Entmutigung spüre, da habe ich mich gefragt, wie kommt das? Woher kommt das? Und was hat das zu sagen? Was hat das zu sagen auch ganz speziell für mich? Also, macht mal den Test. Wenn ihr eine Tageszeitung habt, schlagt die Tageszeitung auf. Wenn ihr Nachrichten schaut, schaut sie euch einmal gut an. Was werdet ihr dort hören? Ihr werdet hören, versucht das jetzt mal gut zu verstehen. Da wird uns gesagt, dass unsere Wirtschaft auf dem Abschwung ist. Stimmt? Das reichste Land der Welt. Das wird gesagt, warum höre ich das? Das ermutigt mich gar nicht. Seltsam, seltsam. Dann wird mir erzählt, dass wir hier eine massive Flüchtlingskrise haben, die unsere ganze Nation spalten wird. Nein, nicht unsere Nation, sogar den ganzen Kontinent spalten wird. Merkt ihr was? Was wird hier passieren? Wie muss ich mich da denn verhalten? Dann wird mir, das wirst du heute Abend in den Nachrichten hören, du wirst hören, dass unsere Natur so gut wie tot ist. Es wird nicht mehr gehen. Unsere Natur ist am Ende. Es wird gesagt, nein, es ist nicht 5 Minuten vor 12, sondern es ist 1 Minute oder 1/2 Minute vor 12. Sage ich, dass das alles dummes Zeug ist, was dort gesagt wird? Nein, das sage ich nicht. Aber ich weiß, dass du etwas hörst, stimmt's? Und das macht etwas mit dir. Dann hören wir überall Kriegsszenarien, überall auf der Welt. Und das hat, wenn es da explodiert, auch was mit dir und mit mir zu tun. Überall auf der Welt. Die Szenarien, die Kriegsszenarien, die reißen nicht ab. Wir hören von Terrorgefahr. Überall, nicht nur im Osten, sondern wir haben es doch auch bei uns. Und wisst ihr was, dann treffe ich mich mit meinen eigenen Kindern. Und was sagen meine eigenen Kinder zu mir? Papa, du hast es gut. Deine Rente ist sicher, aber meine nicht. Was ist das? Oh, Halleluja. Nee, ich spüre Entmutigung. Überall und allenthalben. Egal, um was es geht. Als würde das, merkt ihr jetzt, wie so ein Virus, wie flächendeckend geht das überall umher. Berichterstattung, drohende Untergänge, davon höre ich. Und wisst ihr was? Ich höre es auch in Kirchen. Die Kirche geht unter. Ich habe einen Pastor gehört, der hat mir gesagt, lieber Bruder Jochen, ich verwalte hier nur noch den Untergang. Ein Pastor. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann spürt ihr, kann da was dran sein? Kann da was dran sein an der Terrorgefahr? An den Renten? All diese Dinge? Ja, wir spüren dort etwas, aber doch macht es etwas mit dir und mit mir. Entmutigung ist nicht so etwas, stell dir vor, du stehst morgens auf, machst deinen Briefkasten auf, holst einen Brief raus und da steht drin, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass der Firma, an der Sie arbeitet, in 3 Monaten Insolvenz anmelden muss. Wie geht's dir danach? Schlecht. Ist normal, oder? Das ist Realismus. Das ist real, dass du dann attackierst, also dass du dich dann nicht gut fühlst. Du kannst nicht sagen, Halleluja. Ja? Aber es gibt Entmutigung, die man nicht wirklich so richtig einordnen kann. Es ist wie, Entmutigung ist wie ein Angriff, aber ein Angriff worauf? Im Epheserbrief, Kapitel 6, uns allen sehr, sehr bekannt, Epheser 6, dort steht ab Vers 16, Paulus sagt es, dass wir es nicht mit Feinden aus Fleisch und Blut zu tun haben, also nicht mit bösen Menschen da draußen, also nicht mit so großen blonden Politikern und auch nicht mit Wirtschaftsbossen, die gegen uns sind, und Bankvorstände oder Pastoren, nein. Es geht anscheinend um etwas ganz anderes. Er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern wir haben mit etwas ganz anderes zu tun. Und dann sagt er, dass wir einen Kampf kämpfen. Ob du das glaubst oder nicht, ob du das wahrhaben willst oder nicht, du kämpfst. Du stehst mitten in einem Kampf, in einer Auseinandersetzung. Und du merkst das, du spürst das. Aber man möchte das doch gut haben. Wir wollen nicht wirklich kämpfen. Aber Paulus sagt sehr deutlich, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern wir kämpfen wogegen? Nicht gegen die Menschen da draußen, sondern gegen geistliche Dinge. Ja? Ob wir das wollen oder nicht. Du kannst es erstmal mit dem Auge gar nicht sehen. Du kannst es mit deinem Auge nicht unbedingt erstmal so ausmachen. Wenn man es mit dem Auge ausmachen könnte, dann könntest du sofort etwas dagegen tun, könntest unschädlich machen. Nein, unser geistlicher Kampf, dazu braucht man etwas anderes. Nicht nur Augen, die das sehen, die das bemängeln und dann vielleicht Politiker wegmachen, sag ich mal. Wir erleben das manchmal, das wird immer brutaler im Kampf, was man mit Politikern oder mit Wirtschaftsbossen oder mit Bankvorständen oder mit Pastoren oder wen auch immer alles machen will. Nochmal, da erreicht uns etwas, was viel, viel tiefer sitzt und was wir nicht mit unserem Auge sehen. Aber Paulus sagt, dass wir etwas haben können, was wir sogar haben müssen, um dem entgegenzuwirken. Er nennt es, feurige Pfeile werden auf uns ständig abgeschossen. Ich möchte heute die feurigen Pfeile mal erklären oder übersetzen mit Entmutigung. Mir fiel sofort ein Bild ein, dass ich überall schaue, wo kommen diese Gefahren, die ich gerade genannt habe, her. Und mit Mal trifft mich von hinten ein Pfeil. Versteht ihr? Was ist passiert? Zack, da ist was drin. Und mit Mal habe ich einen Pfeil sitzen. Und ich spüre, irgendwas ist komisch. Irgendwas passiert hier gerade. Entmutigung. Und hier passiert etwas, dass da Gedankengänge mit Mal in dich hineinkommen. Und es macht irgendwie alles gar keinen richtigen Sinn. Da kommen sogar Gedanken dann dazu, dass du merkst, das zieht dich irgendwo hin, dass Menschen und immer mehr Christen auch auf die Idee kommen und sagen, ich mache mit bestimmten Sachen Schluss. Verlassen sogar ihre Ehen. Es verlassen auch immer mehr Menschen die Gemeinde. Zeige ich jetzt irgendjemanden hier mit dem Zeigefinger auf jemanden? Nein, das tue ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Weil ich weiß, wie viele unterschiedliche Situationen es gibt. Aber heute möchte ich gerne, dass wir erkennen, dass der Feind ständig dabei ist, Pfeile abzuschießen und dass du spürst, ich werde an irgendeiner Stelle, da ist was, das passt nicht, ich werde entmutigt. Und das nicht zu knapp. Und wenn du solche Entmutigung hast, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann sitzt du und überlegst, dann gehen Szenarien in deinem Kopf durch, dass du Begründungen suchst für deine Stimmung. Und du findest dann immer, ja, meine Ehefrau, ich wusste es schon immer. Und diese blonden Politiker. Und diese, du spürst, du bist immer noch so schauen. Wo kommen sie her? Die sind doch die, die mich attackieren, und spürst gar nicht, dass dich was vollkommen anderes getroffen hat. Ich möchte uns das gleich auch nicht nur erklären, ich hätte fast gesagt beweisen. Es gibt so eine Spirale, die zieht das runter. Du merkst, es geht abwärts. Was passiert da gerade mit mir? Und dann spürst du manchmal, dass sowas, ein Gedanke hochkommen will, wo du sagst, Gott, wo bist du? Ich weiß nicht, vielleicht hat das noch keiner von euch so gedacht. Ich habe das einmal in einer schlimmen Situation in meinem Leben wirklich nicht nur gedacht, ich habe es rausgeschrien. Ich habe Gott echt angeschrien und gesagt, Gott, wo bist du? Vielleicht hast du das auch gemacht. Ich konnte es schwer lokalisieren. Ja, ich kam sogar zu dem Urteil, Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du weg? Schau dir an, was da alles mit mir passiert und ich spüre und merke es gar nicht, dass da etwas vollkommen anderes am Wirken ist. Und dann kommt man wieder in der Gemeinde und dann sagt man so, Mensch Gott, ne, haben wir heute Morgen gehört, mit Olaf ist er ganz schön dicke. Der will einen Kontakt und kriegt ihn gleich. Und ich? Merkt ihr das? Bei denen macht er das und bei mir nicht. Diese Gedanken, kennt ihr alle nicht, ne? Ich kenne sie ganz doll. Und dann spüre ich mit mal, was sind das für eklige Gedanken? Wo kommen die bloß her? Da steckt ein Pfeil hinten drin. Ich spür's. Oder ich möchte, dass wir das heute spüren. Entmutigung, wenn sie in Pfeil kommt. Ich sage dir, sie kommt plötzlich, die Entmutigung. Sie kommt irrational. Du findest nicht wirklich einen Grund. Und sie sind immer unspezifisch. Du kannst nicht sagen, das ist er. Es ist nicht der blonde Politiker. Ich möchte dazu eine Geschichte von Nehemia erzählen. Begleitet mich seit einem Jahr die Geschichte von Nehemia. Wenn ich könnte, ich würde das ganze Buch auswendig lernen, weil es so voll ist und so reich ist. Ich finde sie jedenfalls eindeutig und wunderschön für mein Leben. Ich möchte über Nehemia, ich möchte ein bisschen erzählen. Ich müsste sonst viele Kapitel lesen, aber ich möchte ein bisschen erzählen und an einer bestimmten Stelle einmal kurzen Spot auf das, was Gott dort sagt, werfen. Nehemia, geht mal mit für euch selber. Nehemia, ihr kennt ihn, oder für die, die ihn nicht so gut kennen, kurze Vorgeschichte, Israel ist verschleppt worden, mussten aus ihrem Land raus, sind dann in babylonischer Gefangenschaft, so hieß es dann damals. Und es gab schon so eine Zeit, wo nach einer Zeit hatte der König, der babylonische König, sogar einige Juden auch wieder zurückgehen lassen nach Israel. Aber noch lange nicht alle. Und so. Und da gab es Nehemia. Nehemia war, man nannte das damals Mundschenk. Was ist ein Mundschenk? Jemand, der am Hof ist und dafür aufpasst, dass der König nicht giftige Sachen isst. Nehemia ging es ziemlich gut. Gibt es hier heute einige Leute, denen ziemlich gut geht? Nehemia konnte jeden Tag Wein trinken. Oh, es gibt einige Leute, die möchten das auch gerne. Nehemia hatte ein sicheres Zuhause. Der wusste genau, wenn er abends Feierabend hatte, wo er hingeht. Der war nicht im Krieg. Dem ging's doch gut, oder? Nehemia ging's gut. Der war, man könnte sagen, eigentlich ein gutes Leben. Ich glaube, hier sitzen heute Morgen einige, die haben es eigentlich ähnlich so wie Nehemia gut. Und dann hört Nehemia von seiner Heimatstadt Jerusalem. Und dass die noch immer da verwüstet da liegt. Dass etwas, was Gott ganz eigentlich heile haben möchte, dass das kaputt ist. Und das bekümmert ihn. Und sein König erfährt davon, dass Nehemia es schlecht geht und das kürzt sich mal stark ab. Aber jedenfalls sieht er das und redet mit Nehemia. Und was macht dieser König? Und versucht das mal zu verstehen, übertragen auch auf uns. Was macht dieser König? Der König geht hin und gibt dem Nehemia was. Der sagt nämlich, pass mal auf, Nehemia, folgendes. Ich gebe dir ein Visum, ich gebe dir Geld, ich gebe dir eine Armee, ich gebe dir Diener, ich gebe dir Briefe, da kannst du zu jeder Behörde gehen und das, was du willst und was du brauchst für den Wiederaufbau von Jerusalem, das wirst du bekommen. Also, wenn ich so nie mehr wäre. Was? Das alles kann ich kriegen von dir? Ja. Das gebe ich dir. Nehemiah wird gerade beauftragt. Er bekommt gerade ein Mandat. Er bekommt einen Auftrag. Stimmt das? Bekommt gerade ein Mandat und er wird ausgestattet mit einem Ruf, einer Berufung, dass er Jerusalem wieder aufbauen soll. Und dann passiert es auch. Tatsächlich geht er los, ausgestattet mit einer Armee, mit diesen ganz vielen Briefen. Und dann geht er los. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr das gut versteht. Als er ausgestattet wurde mit all diesen Dingen, da begannen die Probleme. Du wirst ausgestattet mit göttlicher Autorität und Vollmacht. Und mit mal geht's los mit dem Problem. Vorher, noch kurz vorher, ging's ihm richtig gut. Nette Bude, leckeren Wein, absolut sicher. Man würde heute neudeutsch sagen, eine geniale Komfortzone. Ich würde sie nicht verlassen. Aber hier, er wird ausgestattet mit etwas und mit mal gehen die Probleme los. Und da lesen wir mal kurz, Nehemiah 2, 8 bis 10. Jetzt nehmen wir diese Übersetzung mal. Und einen Brief an Asaf, den Hüter des Königs, den Forstes, damit er mir Holz gebe und die Tore der Burg zu balken. Balken, oh, das ist so ein komisches Deutsch. Mach das mal weg, ich lese das mal in meiner, ja. Das ist zu alt. Das versteht heute kaum noch mal. Ich möchte das kurz anders lesen, okay? Und der König gab sie mir, die vielen Briefe und die Beglaubigungen, weil die Hand meines Gottes mit mir war. Gibt es heute einige, deren Hand, also die Hand Gottes mit ihnen ist? Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Der war nicht auf seine eigene Kraft gestellt. Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Meine Güte. Da wird der so genial ausgestattet. Und dann kriegt der, da geht der sofort los und hat sofort Probleme. Es geht sofort los mit Schwierigkeiten und Problemen. Also meine Güte, Gott, das hättest du doch auch ein bisschen anders machen können, oder? Gleich solche Schwierigkeiten. Entmutigung kann ganz schnell dann kommen. Wenn du realisierst, was dein göttlicher Auftrag ist, versuch das mal zu verstehen. Du hast durch deine Bekehrung von Gott schon längst einen Auftrag von Gott bekommen. Oh, wenn du diesen Auftrag realisierst. Wenn du zu realisieren beginnst, dass du eine göttliche Berufung hast. Du hast von Gott eine Berufung bekommen. Nicht nur Olaf. Versuch das mal gut zu verstehen. Was bedeutet das, wenn du verstehst und beginnst zu begreifen, Gott hat mir eine Berufung gegeben. Nehemiah hat es verstanden. Er hat verstanden, dass Gott ihn gerade beruft, etwas zu tun, etwas zu nehmen, was er jetzt bekommen hat, um das umzusetzen. Und wenn du beginnst zu begreifen, dass Gott dir persönlich ein Mandat gegeben hat, um dieses Mandat auch auszuführen und zu gebrauchen, dann bist du ganz schnell ein Kandidat für feurige Pfeile der Entmutigung. Nicht zuletzt, wenn du dich dann auch noch wie Nehemia in Bewegung setzt, deinen Auftrag und deine Berufung und dein Mandat wirklich zu leben, wenn du sagst, ich will es. Ich will es leben. Ich werde gehen. Versteht ihr den Unterschied, darüber zu hören und zu sagen, ich werde das, was Gott mir gegeben hat, investieren. Ich werde meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, folgen. Solange du die wunderbaren Absichten Gottes beschreibst, besingst, hochhältst, aufschreibst in dein Tagebuch, geschieht aus einer zeitbegrenzten Begeisterung wenig. Stimmt das? Solange du sagst, ja, Gott beruft, auch mich, Gott hat mich berufen, ich weiß nicht so genau was. Ich weiß, dass es ein Spannungsfeld ist, ich gehe da nicht zynisch mit um. Aber Gott hat dir persönlich eine Berufung gegeben, in der du leben sollst und wirst. Und darin wirst du nicht nur herausgefordert, Gott sei Dank, wirst du auch erfolgreich und glücklich sein. Aber nicht ohne Widerstände. Ziehst du dein Mandat oder deinen Auftrag zurück und sagst, ich gehe aber nicht nach Jerusalem. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Weil du befürchtest, dass da ein paar Sanballats gibt und ein paar Tobiasse gibt. Die gibt es da tatsächlich. Aber entscheidend wichtig ist, dass du sagst, ich nehme es an, Gott, den Auftrag. Ich nehme die Berufung, die du mir gegeben hast. Ich will sie in meinem Leben ausdrücken und ich werde nicht bleiben da, wo ich jetzt bin. Entmutigung ist ein ganz gezielter Angriff auf Gottes göttlichen Mandat, was er dir gegeben hat. Entmutigung ist wirklich ein gezielter Angriff auf das Mandat, was Gott dir gegeben hat, dass wenn du dein Mandat lebst und sagst, ich gehe, nochmal, Schwierigkeiten wirst du immer wahrscheinlich, du wirst sie bekommen, aber du wirst Gottes Kraft in deinem Leben und seine Autorität in deinem Leben erst wirksam werden oder erkennen können, wenn du darin einwilligst und gehst. Nehemia hätte auch zu Hause bleiben können und sagen, ja, ich will das so sehr, dass das Volk Gottes wieder das bekommt, was Gott wollte, nämlich ein aufgebautes Jerusalem. Aber pass mal auf, lieber König, schick doch mal andere, ja? Schick doch Olaf, der kann das besser. Ich habe es hier wirklich stehen. Ich weiß nicht, warum das mit Olaf so ist. Aber vielleicht sagst du, ich bin doch ein ganz gewöhnlicher Elektriker. Und was ist das schon? Was ist mein Mandat? Wer bin ich eigentlich? Du kannst dich darüber definieren und sagst, ich als Elektriker, ich kann doch nicht so eine Erweckungsbewegung, wie Reinhard Bonnke sie angeführt hat, ich kann sowas nicht. Das muss man auch nicht können. Dazu braucht man ein Mandat von Gott. Aber dummerweise ist es, dass wir den Umkehrschluss ziehen. Also habe ich das Mandat nicht? Doch, und das ist die Lüge. Du hast von Gott ein gegebenes Mandat, es auszuführen. Kommen wir gleich noch tiefer drauf. Es muss nicht Reinhard Bonnke sein. Es kann was viel Gewaltigeres sein. Was Größeres sein. Ja, du wirst staunen, dass das für Olaf geht. Berufungen, Aufträge Gottes, Mandate, sie sind in Wirklichkeit, die haben Feinde. Nicht die Politiker, die Blonden. Nicht die Umstände sind deine Feinde. Versteht ihr das? Sondern dein Auftrag, dein Mandat hat einen Feind. Und jeder, der anfängt, sein Mandat anzunehmen, der kriegt es mit diesen Feinden zu tun. Bleib da, wo du bist und sag, nee, das soll Olaf machen, ich nicht. Dann wirst du wahrscheinlich nicht so ganz viel Entmutigung oder all diese Dinge erleben. Aber versteh, dass Berufungen ein Feind hat. Das Mandat, was Gott dir gegeben hat, das steht unter einem feindlichen Beschuss. Es, feurige Pfeile sind in Wirklichkeit, die treffen und die entmutigen dich und die lassen dir Dinge denken, die du eigentlich nicht denken willst. Wenn du dann mit diesem Mandat aber doch losgehst, dann spürst du diese Pfeile, die dich immer wieder treffen oder treffen wollen. Aber dann sollen wir tatsächlich etwas lernen, denn die Pfeile müssen nicht treffen. Bei Nehemia können wir das gleich weitersehen. Wir möchten hier in dieser Gemeinde, ich möchte in dieser Gemeinde das immer wieder sagen und betonen. Ich möchte uns immer wieder daran erinnern und uns ermutigen und auch festmachen, helfen, dass wir, dass du und ich, hier ist keiner, könnt ihr das verstehen? Hier ist keiner, der von Gott nicht ein göttliches Mandat bekommen hat. Keiner. Den gibt es nicht. Oh, Jochen, das ist aber eine steile These. Du hast von Gott nicht nur ein Mandat bekommen, sondern du bist sogar beauftragt, das, was Gott dir gegeben hat, auszuführen. Gott hat es. Er muss dir nicht irgendwie noch einen Brief vom Himmel schicken. Den hast du schon gekriegt. Kennt ihr das? Kennt ihr den Brief? Also, wir haben ihn doch schon. Du hast von Gott einen Auftrag bekommen und du bist sogar bevollmächtigt, diesen Auftrag auszuführen. Du hast sogar, verstehst du das, Olaf? Ne? Olaf hat eine spezifische Berufung. Er hat sie, verstehst du das? Die ist jetzt nicht gleich wie die von Karin. Aber Olaf hat eine spezifische Berufung. Und Olaf muss verstehen, ich habe ein Mandat, ich habe einen Auftrag und Gott hat mich berufen für eine ganz bestimmte Sache. Wenn Olaf jetzt nach Hause geht und sagt, nee, Jochen, das stimmt nicht, irgendwie ist alles wohl schön, aber nicht ganz persönlich für mich. Dann geht er wieder zurück in seine Komfortzone, besingt, beklatscht, bejubelt den großen, wunderbaren Gott. Aber es muss doch im Leben wirksam werden. Ich möchte eine andere Begebenheit aus der Bibel, die wir alle wahrscheinlich sehr gut kennen, kurz noch heranziehen. Möchte aber gleich dabei sagen, dass ich bei Nehemia demnächst weitermachen möchte. Wir kennen die Geschichte aus 4. Mose, Kapitel 32. Nachher lese ich dort aus Vers 9 vor. Von Ägypten bis nach Israel kann man, wenn man mit dem Auto fährt, dauert das 3 Stunden. Wenn du zu Fuß läufst, es haben einige so ausprobiert und das gemessen. Wenige Wochen. Wie lange ist das Volk Israel, wie lange haben sie gebraucht, um in das verheißene Land zu kommen? Jetzt versuch das mal zu verstehen. Die hätten in 2 bis 4 Wochen da drüben sein können. Und was haben sie getan? Auch. Die haben Angst gekriegt. Die waren entmutigt. Stimmt das? Und wisst ihr was entmutigte Menschen tun? Die laufen, hört gut zu, 40 Jahre lang um ihre Verheißung drum herum. Das ist aber übel, oder? Versteht ihr das? Also, die haben nicht kehrt gemacht und haben gesagt, wir laufen jetzt mal nach Äthiopien. Sondern sie sind immer um ihre Verheißung gelaufen. Oftmals in Sichtweite. Es gibt Berufungen, Aufträge und Mandate, die Gott einen gegeben hat, aber man hat sich entschieden, drumherum zu laufen, anstelle hineinzugehen. Warum? Warum sind die Israeliten bloß die ganze Zeit drumherum gelaufen? Ach, ich möchte euch diese Stelle einmal kurz eben lesen. 4. Mose 32, Vers 9. Sie zogen hinauf bis zum Tal Eschkol und sahen das Land. Schön, oder? Das ist das, was wir oft besingen. Das ist das, was wir oft hochhalten. Ja? Sie sahen das Land. Und dann nahmen sie den Israeliten den Mut, so dass sie nicht in das Land ziehen wollten, das der Herr ihnen gegeben hatte. Ich betone, das Land gegeben hat. Er hat dir Land gegeben, wohin du gehörst. Er wird es dir nicht erst noch basteln müssen, sondern es hat es dir gegeben. Und das ist eben deine und meine Bestimmung, dass wir dort hineingehen sollen, nicht drum rumlaufen sollen. Das will Gott eben nicht. Wir müssen können und dürfen heute ein Stück lernen, dass der Feind uns immer wieder entmutigen will. Er hält immer etwas entgegen. Um dich herum sind Entmutiger. So wie diese Kundschafter damals. Es waren 12 Kundschafter. 10 haben gesagt, das ist echt problematisch. Und 2, die haben gesagt, nein, das ist okay. Mit Gott werden wir mit seiner Hilfe, wir haben doch Gottes Auftrag bekommen, haben die 2 gesagt. Die 2 haben gesagt, wir haben doch von Gott ein Mandat bekommen. Und wir wissen auch, dass Gott nicht irgendwen berufen hat, sondern uns. Das wussten sie, die 2. Aber jetzt kommt ein, wie ich finde, ich glaube, wirklich ein zutiefst geistliches Gesetz. Warum ist Gott nicht hingegangen und hat gesagt, so, Mose, Josua und Kaleb, die 3 glauben, bitte auf die linke Seite. So, und die anderen 10 Kundschafter auf der rechten Seite. So, wer den 10 Kundschaftern glaubt, möge da hingehen. Wer aber Josua und Mose und Kaleb glaubt, auf diese Seite. Und dann hätte man doch gerechterweise sagen können, so, ihr könnt rübergehen, ihr nicht. War nicht so, ne? Entmutiger. Das geht nicht. Das ist ein Problem. Da ist das Problem. Bewirkt wie feurige Pfeile. Könnt ihr das manchmal verstehen, dass wir untereinander wirklich dümmlich sind und uns gebrauchen lassen, feurige Pfeile abzuschießen, die Gott so gar nicht will? Wenn das aber passiert, wenn wir merken, dass da diese feurigen Pfeile abgeschossen worden sind, dann merken wir, wir gehen nicht dahin, wo wir hingehören oder wo Gott möchte, dass wir sein sollen. Und zutiefst kannst du dann verstehen, wenn du nochmal den Auftrag, dein Mandat und deine Berufung wirklich verstehst und annimmst und darin lebst, dann hast du von Gott deine Identität gefunden. Hast du sie nicht, dann hast du auch nicht, bist du nicht im Willen Gottes, nimmst nicht das an, was Gott dir sagt. Und so geht es darum, dass du erkennst, was Gott wirklich von dir möchte. Wir weichen aus, wenn wir Entmutigung hören. Wir suchen Alternativen, du und ich, wir suchen Alternativen. Wir fangen an, Lügen zu glauben. Wir fangen an, den Umständen ein Mandat zu geben, anstatt selber sagen, mein Mandat kommt aber von Gott. Und das ist Größe. Nein, lieber nicht, ich gehe lieber nicht, ich lasse der andere gehen. Nein, unser Kampf hat nichts mit den Umständen zu tun. Es geht in erster Linie um den Kampf in deinen Gedanken, den du da reinlässt. Und wenn du denen glaubst, gehst du woanders hin. 2. Korinther 3, Vers 10 sagt Paulus, dass es Gedankengebäude gibt, die sich auftürmen. Gedanken, die sich auftürmen. Also die bleiben nicht klein. Merkt ihr was? Wenn der Feind sitzt, kommen Gedanken in dir hinein, die sich auftürmen in unserem Denken gegen, und jetzt kommt's, die Erkenntnis Christi. Mit Mal sprichst du sogar aus gegen die Erkenntnis Christi. Ich sage dir, Gott hat dir einen Auftrag gegeben, Gott hat dir ein Mandat gegeben, Gott hat dich berufen. Wenn du jetzt anfängst und mit Menschen darüber sprichst und die sagen, ja, aber verstehst du so, ne, ich bin ja nur Elektriker. Wir brauchen Ermutiger, stimmt's? Wir brauchen dringend Ermutiger, die sagen, nein, dass die Wahrheit ist, dass du und ich einen Auftrag haben. Das Denken kann so stark und so eine große Macht bekommen, dass es nachher ein Riesengefängnis wird für dein eigenes Leben. Und ich sage dir, könnt ihr das spüren mit mir, es sind riesige Entmutigungsarmeen unterwegs. Die wollen uns alles kaputtreden. Die wollen alles wegmachen, was wir glauben. Sie nehmen uns sogar unser Land weg. Und sie nehmen diese Entmutiger, sie nehmen uns die Kirchen und die Gemeinden weg. Sie sind massiv dabei. Wir müssen dagegen halten können. Wir brauchen Ermutiger, wir brauchen Männer und Frauen, die genau das Gegenteil von dem sagen. Sagen, nein, mein Mandat kommt direkt von Gott. Losgehen mit Gott, an seiner Seite und mit Ermutigern, das bewirkt etwas. Das macht eine Gemeinde stark. Und Gottes Mandat ist nicht von dieser Welt, es ist nämlich direkt aus dem Himmel. Und ich glaube heute Morgen, dass ich sagen soll, nimm es neu an. Nimm es neu an, dieses Mandat aus dem Himmel. Sag, Herr, ich nehme mein Mandat an. Ich werde gehen. Ich bin bereit, meine Zone zu verlassen. Mose mit seinen zwei treuen Kundschaftern konnte nicht alleine das gelobte Land und das verheißene Land einnehmen. Er konnte es nicht. Warum? Weil Gott gesagt hat, nee, das ist nicht für drei oder ein paar mehr. Er hat gesagt, es ist für die Gemeinde, für das Volk Jesu Christi. Gott sagt nicht, die Verheißung, Hauptsache Olaf kommt da rein, in seine Berufung. Er sagt, Olaf hat eine Berufung und diese Berufung ist untrennbar verwoben mit seinem Volk. Übersetzt für heute heißt es mit seiner Gemeinde. Es geht in Wirklichkeit nicht darum, dass wir alles dafür tun, damit Olaf seine Berufung, seine persönliche Berufung erkennt. Wisst ihr, wann er sie erkennt? Wenn er sie einordnen kann im Kontext dessen, was Gott will. Gott möchte seine Gemeinde wiederherstellen. Und die hat einen Auftrag bekommen, stimmt's? Die Gemeinde hat eine klare Weisung bekommen. Und wenn es heißt, okay, Gott, ich hab's verstanden, dann geht es nicht in erster Linie darum, dass einer Einzelner weiß, was für ihn ist und dran ist, sondern sie ist immer gekoppelt an dem, was Gott mit Gemeinde machen will. Nehemia, der wusste ganz genau, der hatte ja ein paar Leute mitgekriegt. Viele, die das kennen, wissen das. Nehemia hat Soldaten mitgekriegt, hat Helfer mitgekriegt. Aber er ist dann dort gewesen und er wusste genau, dass er Jerusalem nicht mit diesen paar Leuten wieder aufbauen konnte. Stimmt das? Der brauchte was? Das gesamte Volk. Und wisst ihr, was das Volk getan hat? Ah, das ist nicht meine persönliche Berufung. Nein, nein. Es geht um meine Berufung. Merkt ihr, was passiert, wenn du ein Leben lang nach deiner persönlichen Berufung fragst? Ich sage dir, du wirst dein Leben lang um deine Berufung herumlaufen. Aber wenn du erkennst, was Gottes Auftrag ist, wenn du erkennst, dass Gott es bestimmt hat, dass er seine Gemeinde baut und er dich dort mit hineinnimmt, dann wirst du erkennen, dass er dich ganz speziell, dass er Olaf mit einer ganz speziellen Aufgabe ausgestattet hat. Die kann Karin nicht übernehmen. Tut mir leid, Karin, das kannst du nicht. Und wenn du es versuchst, das wird schief gehen. Das hat Gott ihm gegeben. Aber im Kontext des Ganzen ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, dass es hier um die Gemeinde Gottes geht und dass die wieder aufgebaut wird, dass die erbaut wird. Jerusalem wurde von ganz unterschiedlichen Leuten aufgebaut. Das war nicht nur einer, das waren viele. Und mit unterschiedlichen Befähigungen und Begabungen. Aber sie hatten alles eins in sich. Gott hat uns beauftragt. Die hätten doch sagen können, Nehemia, wenn es dein Ding ist, dann mach es doch. Seh zu, wie du klarkommst. Aber sie haben es genommen. Sie haben es von Gott gehört. Ich möchte in dieser Gemeinde gerne sagen, wir werden am Mittwoch hier ein Treffen haben. da wird es unter anderem, also nicht nur allumfassend, aber doch wesentlich darum gehen, dass wir schauen, Gott, was hast du dieser Gemeinde hier gesagt? Wozu hast du diese Gemeinde hier gegeben? Nochmal, es ist seine Gemeinde, nicht eine Jochengemeinde oder wie sie heißen möge. Ja, es ist seine Gemeinde, aber er hat es doch gesetzt. Aber wenn wir diesen Auftrag als Gemeinde erleben, dann werden Sanballats kommen. Und Tobias werden auch kommen. Genau, und hier wird geflüstert, sie sind auch schon da. Ja, sie sind tatsächlich da. Und ich spüre sie auch. Und ich weiß, und ich hoffe, dass du das auch weißt, dass es ein Schild gibt des Glaubens, das wir da hinhalten müssen. Stimmt's? Wisst ihr was? Ich will einen Bruder haben, der den Schild des Glaubens hochhält, der hinter mir steht und sagt, da wird gerade auf Jochen geschossen. Merkt ihr jetzt mit mal, was das Volk Gottes tun soll? Es kann sein, dass deine Aufgabe es ist, nicht nur für dich zu sagen, sondern für das Volk Gottes. Das Volk Gottes soll wiederhergestellt werden. Und sie sollen dort sein, wo Gott sie gesetzt hat. Gott hat diese Gemeinde, das Christuszentrum Osnabrück, an der Anna-Gas-Vogelstraße, ziemlich gut in Osnabrück verankert. Dort hat Gott uns dahergestellt. Und alles das, was in Schutt und Asche liegt, ist dabei, wieder aufgebaut zu werden. Herzliche Einladung, mit nicht nur dabei zu sein, sondern einer zu sein. Und vor allem ein Ermutiger, kein Entmutiger. Die sollten wir unter uns nicht mehr kultivieren. Wir wollen heute Morgen uns nicht mehr weiter durch feurige Pfeile, die uns treffen, wir wollen sie nicht erleben, dass sie wirklich ständig an uns stecken, sondern wir wollen die feurigen Pfeile abwehren. Wir wollen Glauben hochhalten. Diese Gemeinde hat einen Auftrag, nämlich hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden. Freiheit, den Gebundenen. Befreiung, den Gefangenen. Das ist unser Auftrag. Und du kannst ihn umformulieren oder anders formulieren. Wir haben ihn formuliert. Wir wollen die Menschen und Gott und das Leben lieben. Entdecken sollen das die Menschen. Aber am Ende steckt doch dahinter, dass das ist, dass Gott Menschen herausretten will. Und wir, Gott möchte gerne, dass das genau geschieht. Plötzlich, unerwartet, da kommt es daher. Und Gott ruft uns heute Morgen auf, erkenne neu oder von mir aus auch zum ersten Mal, was deine Berufung, was dein Auftrag und dein Mandat ist. Und es ist so wichtig, dieses Mandat anzunehmen. Wir wollen als Gemeinde Gottes Absichten hier auf dieser Erde, wir wollen sie umsetzen. Wir wollen sagen, Gott, du hast uns mit allem ausgestattet. Versteht ihr das? Ich weigere mich zu sagen, ich schieße kein Pfeil ab. Gott hat uns mangelhaft ausgestattet. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, Gott hat uns mit allem ausgestattet. Das reicht für das, was Gott mit uns vorhat. Stimmt's? Es ist da. Ach, aber wenn ich Olaf angucke, kann ich schon zweifeln. Nein! Versteht ihr das? So süffisant man das auch machen kann. Nein, 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 nein. Es ist, merkt ihr, das ist ein feuriger Fall, ne? Ich rede mit anderen, doch ich mitreden kann. Mit Olaf, das ist nicht so, ne? Wisst ihr, was passiert? Ich schieße gerade einen feurigen Pfeil ab. Durch mich passiert es sogar noch. Mit Mal habe ich einen anderen Namen. Sanballat. Schäbiger Name. Mein Name ist Jochen und ich habe einen Auftrag von Gott, zu ermutigen, zu glauben, dass Gott weitergeht an dieser Stelle, an diesem Ort, mit dieser Gemeinde, mit diesen Menschen. Und Gott hört das jetzt gerade und sagt, Jochen, nein. Was macht Gott gerade? Gut, Jochen, weiter so. Ermutige sie. Ermutige sie. Motivier sie. Lass sie aufstehen. Lasst ihr aufstehen und geht. Geht an Mann weg. Baut Jerusalem wieder auf. Baut es wieder auf. Wir weichen nicht mehr von diesem Mandat. Gestern Abend, ich möchte damit schließen, haben Gabi und ich, vielleicht hat das noch jemand anders gesehen, eine Berichterstattung über die Hutterer. Hutterer sind Männer und Frauen des Glaubens, die das Wort Gottes sehr persönlich und sehr direkt genommen haben. Sie haben zwei Merkmale, dass sie gesagt haben, die haben die Bergpredigt gelesen und haben gesagt, wir entscheiden uns ab heute, die Feinde zu lieben. Und sie haben mit viel Leben bezahlt. Viele Hutterer sind umgebracht worden. Das Zweite, was sie geglaubt haben, sie haben Apostelgeschichte 2 gelesen. Und das ist so herausfordernd. Sie haben Apostelgeschichte 2 gelesen. Apostelgeschichte 2 steht drin, dass es nicht mehr egal sein kann, wie es meinem Bruder oder meiner Schwester geht. Es geht nicht mehr. Wir müssen aufeinander Acht haben. Und dann werden wir stark. Und das ist unser Auftrag, das zu leben. Das haben sie gelebt. Sie sind durch halb Europa gereist, unter schwersten Verfolgungen, haben mit viel Blut bezahlt. Aber das, was mich am meisten angesprochen hat, war, dass sie ihre Berufung und das Mandat, was sie von Gott bekommen haben, dass sie das nicht weggelegt haben. Da waren auch Sanballats. Und dann hat man gesagt, guck mal, ihr lieben Huterer, Vater ist umgebracht worden, Bruder ist getötet worden. Willst du immer noch daran festhalten, die Feinde zu lieben? Sie haben daran festgehalten. Und Gott hat sie gesegnet, sie gibt es übrigens heute noch. Und das hat mich ermutigt, auch als Gemeinde uns das heute Morgen zu sagen. Gott hat für diese Gemeinde eine Berufung. Und du und ich, wir dürfen und sollen Teil dessen davon sein. Ermutiger, viele Ermutiger. Also, wenn wir gleich diesen Gottesdienst beenden, lasst uns einander Ermutiger sein, okay? Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir bleiben da dran. Wir lassen nicht los. Wir werden nichts anderes deklarieren, als das zu sagen, ist von Gott. Ich entscheide mich für Olaf. Muss er noch was lernen? Bisschen noch. Ich freue mich, wenn seine Berufung aber dann erkennbar wird. Amen. Amen. Ich möchte gerne mit euch beten. Wenn ihr könnt,